Der Antenne Schlager Star Talk. Die größten Stars, die besten Geschichten.
Die vorletzte Podcast-Folge des Jahres 2025 und ich freue mich, dass wir dieses Gespräch jetzt endlich senden, denn es ist schon eine ganze Weile her, als ich mich mit Jay Khan zusammengesetzt habe. Er hat ja im Sommer zum einen sein großes 20-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert und hat eine Biografie veröffentlicht und sein neues Album Verdammt, das erste Solo-Album seiner Karriere mit 43. Wer hätte es gedacht, oder? Und warum das so lange gedauert hat, darüber sprechen wir. Außerdem erzählt er ganz offen, warum er seinen Namen Tarik damals ablegen musste zu Beginn seiner Karriere. Also da ist mir der Mund offen stehen geblieben, ehrlich gesagt, bei der Geschichte. Auch wie es zu dem Titel kam, warum das Soloalbum so lange dauerte, über seine Zeit bei AS5 spricht er. Um Team 5 geht's natürlich, über den eigenen Perfektionismus. Seine große Liebe Jessie ist genauso ein Thema wie der Support seiner Eltern und das Duett mit Anna-Karina Wojcik. Also es wird ein spannendes, sehr unterhaltsames Gespräch und Jay Khan und ich kennen uns jetzt so viele Jahre. Ich glaube, das merkt man auch an der einen oder anderen Stelle. Also viel Spaß jetzt beim Hören. Ich habe Besuch heute im Studio. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich diesen Mann schon kenne. Und wir haben sehr viel zu besprechen. Es gibt ein Buch, es gibt eine CD. Ich weiß nicht, was es noch alles gibt. Wahrscheinlich begrüßt er mich bald auch aus dem Kühlschrank, wenn ich den öffne. Er ist nämlich überall gerade. Jay Khan ist da. Hallo.
Hallo Annika.
Auf riesiger Promotour in ganz Deutschland unterwegs. Aber macht es dir noch Spaß nach all den Jahren auch so eine sogenannte Ochsentour?
Na, safe, natürlich. Ja? Also, ja klar. Ich meine, das ist ein Riesenprivileg. Natürlich hat man verhältnismäßig wenig Schlaf. Es ist sehr hektisch, aber du, es gibt viele Kollegen, die im Rahmen einer Veröffentlichung, wenn sie überhaupt noch etwas veröffentlichen können oder dürfen, kaum Termine haben. Ich werde jetzt keine Namen nennen, aber da gibt es Leute, die kennt man wirklich und die sitzen dann zu Hause in der Veröffentlichungswoche, haben eine Plattenfirma und fragen sich, okay, und was ist jetzt? Und das ist in meinem Falle etwas anders, glücklicherweise. Also ich müsste mich eigentlich dreimal klonen, um wirklich allem gerecht zu werden, aber wir versuchen es irgendwie möglich zu machen.
Aber das ist doch toll. Und
es ist toll.
Und manche wollen es ja aber auch nicht mehr machen. Ich habe es auch von Kollegen in der Branche mitbekommen, da steht halt ein Album VÖ an und dann sagt das Management, Künstler XY möchte eigentlich nicht mehr so gerne reisen oder das Plattenlabel sagt, nö, also wir wollen eigentlich auch kein Geld dafür in die Hand nehmen.
Das
sie selber
sinnvoll.
Zu.
Künstler, die nicht reisen wollen.
Ja, eben, das ist eben auch immer so eine Sache und bei dir merkt man aber noch, du hast eben noch Spaß an dieser sogenannten Ochsentour, nannte man es ja früher immer, ganz viele Termine geballt in ein, zwei Wochen.
Natürlich, also das ist doch einer der Hauptgründe, wieso wir es machen, um unser Liedgut oder in dem Falle auch ein Buch irgendwie auch an den Mann zu bringen, die Message zu spreaden sozusagen und bin für jede Plattform, die da, naja, vielleicht nicht jede, aber dankbar.
Okay, Jacke später nochmal ein.
Ja, dankbar, das irgendwie auch zu kommunizieren. Ich meine, darum geht's ja, ne?
Auf jeden Fall. Und du hast neue Musik. Ich weiß, wir reden seit einigen Jahren, da hieß es immer, es wird bald ein Soloalbum geben von Jay Khan. Dann kam ja auch Team 5, dann habt ihr Alben veröffentlicht. Ja. Jetzt ist es soweit, Verdammt ist draußen, Jay Khan ist solistisch zurück, wer hätte es gedacht? Ich habe es in all den Jahren schon gar nicht mehr gedacht.
Mein erstes Soloalbum mit 43, ja, wer hätte das gedacht? Aber du, ich war schon immer ein Spätzünder.
Ja, und da warst du auch fleißig, weil ich sehe, es sind 20 Songs drauf. Ich meine,
20 Jahre Bühnenjubiläum, 20 Songs, Annika.
Okay, das ist natürlich gut. Und weil du so lange gebraucht hast, du hast ja auch Zeit in all den Jahren zu sammeln. Weil wie lange höre ich, mein Soloalbum kommt bald. Mein Soloalbum kommt bald. Aber was lange dauert, ne, wird besonders gut.
Wenn ich komme, dann richtig.
Genau, gleich mit 20 Songs zum 20-jährigen Bühnenjubiläum und einer Biografie, die natürlich nach 20 Jahren auch extrem gut passt. Und ich glaube, in deinem Leben ist sehr viel passiert, denn ich kann mich nicht erinnern, dass ich eine über 400 Seiten lange Biografie in den letzten Jahren vor mir hatte von einem Künstler.
Über 450, ja.
Also, dass du nicht noch 1000 gemacht hast, das wäre dann bald ein Harry Potter geworden, aber wirklich lang.
Wir wollen ja noch einen zweiten Teil rausbringen.
Nein, wirklich Quatsch. Jetzt? Ach, wahrscheinlich noch. Es ist noch, wer weiß, was in den nächsten 20 passiert.
Das weiß man nicht. Also
es ist alles offen, du bist ja noch jung.
Das weiß man nicht, aber es ist so lustig, weil als die Anfrage vom Verlag kam, hey, würdest du nicht gerne irgendwie eine Biografie rausbringen, war so die instinktive Reaktion, worüber soll ich denn erzählen? Ich bin ja erst 43 und 452 Seiten später sieht die Welt dann schon wieder ein bisschen anders aus.
Und nimm uns mal mit auf so eine Reise, wie entsteht so eine Biografie? Weil klar, der Inhalt kommt von dir, es ist eine Biografie, aber du wirst dich ja wahrscheinlich nicht hingesetzt haben und 450 Seiten selbst geschrieben haben. Meist hat man ja auch einen Writer, der das für einen macht.
Einen sogenannten Ghostwriter.
Wie war das jetzt bei dir, ein Ghostwriter? Oder hast du es wirklich alles selbst geschrieben, weil du Talent hast, selbst zu schreiben? Manche machen es ja auch selbst, aber meist ist es ja eine Zusammenarbeit.
Es ist eine Zusammenarbeit, aber ich lag nicht auf dem Therapiesessel und habe nur erzählt. Also ich habe, wenn man das jetzt auf Seiten irgendwie bringen würde, wahrscheinlich mindestens genau die Hälfte irgendwie auch mitgeschrieben. Wahnsinn. Also ja. Also und vor allem für jemand, der irgendwie sehr wenig bis gar nicht selber liest. Aber es hat sich einfach so entwickelt. Ich hatte offensichtlich Mitteilungsbedarf.
Ich wollte gerade sagen, du hattest, ich habe ja von Eloy de Jong die Biografie gelesen.
Die habe ich auch von ihm bei seinem letzten Konzert im Schlagercafé geschenkt bekommen, weil er hat mich netterweise als sein Stargast eingeladen und da hat er mir wirklich so ein richtig schönes Bouquet danach gegeben mit Buch und ich glaube holländischer Waffelteigmischung, sehr, sehr süß. Und ja, und das Buch war nicht so dick.
Nee, das war sehr dünn, das konnte man in die Tasche packen und ich habe es tatsächlich auch durchgelesen, bis ich es Julian David geliehen habe und es kam nie wieder. Aber das habe ich gelesen und ich fand es von Eloy so spannend, diese Boygroup-Zeit vor allem zu sehen und überhaupt, wenn jemand aus einer Boygroup das schreibt, dieser Wahnsinn, diese Bravo, die an den Fersen heftet, dieses Beobachten, die hatten ja damals Abgesandte, die Backstreet Boys hatten einen eigenen Bravo-Reporter, die Cordon die Act-Jungs einen eigenen Bravo-Reporter.
Ja, das ist normal.
Und du kennst es, Us Five, auch mega erfolgreiche Boygroup, die Bravo war gefühlt auch bei euch mit im Bett und überall rund um die Uhr.
Ja.
Das ist doch wirklich ein Wahnsinn. Ich finde, wenn man das so liest, kriegt man das als aktiver, vielleicht auch Fan erstmal mit, was ihr da in dieser Zeit durchmacht. Weil man selbst ist ja nur der Fan mit den Postern, den Ü-Eiern, den Megaposter, was man sammelt, den Konzerten, wo man vielleicht einen Schlüppi wirft. Und für euch ist ja das aber, ihr habt ja null Privatleben mehr. Es ist ja eigentlich, Privatleben ist null.
Ja, also wirklich null. Also das muss man auch so sagen. Aber jetzt, ich sag mal, das Thema, was du ansprichst, stimmt vollkommen, aber das ist wahrscheinlich so mit das harmloseste in meinem Buch. Also so diese eher schöne, bunte Boyband-Zeit und das mangelnde Privatleben, aber ich gewährleiste Einblicke in dem Buch, über die ich selber noch nie gesprochen habe und ich glaube auch über die noch sehr wenige, um es mal moderat auszudrücken, glaube ich, Ex-Boyband-Mitglieder in dem Maße, glaube ich, offen kommuniziert haben. Also es ist wirklich schon, ich habe blank gezogen. Also ich habe
dich nackt gemacht?
Ich habe mich nackt gemacht. Gut, ja, wäre jetzt nicht das erste Mal.
Aber. Also, aber das interessiert mich halt wirklich, weil ich glaube, das ist für Konsumenten auch ganz schwer nachzuvollziehen, was ihr in so einer Zeit mitmacht. Und das ja zu einer Zeit, wo man so wahnsinnig jung ist. Mhm. Und was mich bei Eloy halt so bestaunt hat, wie er erklärt hat, dass er ja so jung war und dann war die Zeit mit Cordon the Act zu Ende. Und einfach dieser Weg von dort oben in ein komplettes Tal des Nichtstun und wer bin ich und keiner jubelt mehr. Das ist ja was du aber auch kennst, wenn so eine Boyband-Zeit endet, so ein man ist ewig hier, dann ist das vorbei und man steht erstmal, also ja eigentlich vor dem Nichts, muss man ja eigentlich sagen, erstmal kurz.
Ja, gefühlt schon im Endeffekt, und das wird auch im Buch umschrieben, stehst natürlich nicht vor dem Nichts, weil du führst immer noch unterm Strich und im Verhältnis betrachtet ein sehr, sehr privilegiertes Leben, auch nach einer Boyband. Ich meine, wer kann das schon von sich behaupten? Aber wenn du knapp 5 Jahre, so wie ich es war, das ist auch in der Regel so die normale Haltbarkeitsdauer einer Boyband. Das war bei Cordon the Act ähnlich, so 95 bis Ende 99, 2000, glaube ich, war das bei denen.
Genau.
Dann, und du kommst aus so einem durchtaktierten Express-D-Zug wie Us Five, wo wirklich jeder Tag, jede Minute inklusive Schlaf durchgetimt war und auf einmal wird der Stecker gezogen. Das ist schon eine schlagartige Wandlung und schon sehr kontrastwürdig. Und ich meine, ich war der Älteste bei uns in der Truppe, das heißt, als Us Five vorbei war, war ich so um die 27. Das heißt, früher habe ich es ein bisschen verflucht, weil ich wäre gerne damals 15, 16 gewesen in der Boyband. Im Nachhinein sage ich, Gott sei Dank. Gott sei Dank hatte ich noch eine ganz, normal war sie auch nicht, wird auch im Buch umschrieben, aber ich hatte zumindest eine anonyme Teenagerzeit, Pubertät, den ersten Liebeskummer, so diese Grundsäulen des Lebens irgendwie, die sehr wichtig sind, die ersten paar Jobs, Arbeiten.
Die erste Liebe.
Die erste Liebe, genau, erste Mal Herz gebrochen. Also ganz wichtige, grundelementare Dinge im Nachhinein, wie ich für mich herausgefunden habe, war wichtig zu erfahren, bevor man dann sich auf so eine Loopingbahn irgendwie begibt. Und das war natürlich bei den anderen nicht so. Also wir hatten ja zwei in der Band, die waren 15, als es gestartet hat und einer war 17. Also, und wenn du dann irgendwie gerade mal 19, 20 bist und es ist alles vorbei, das stelle ich mir nochmal sehr, 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 sehr exorbitant schwer vor. Aber es war so oder so auch für mich extrem schwierig, weil ich war natürlich, wie auch nach wie vor erschreckenderweise, immer noch sehr ambitioniert und wollte weiter und ging auch naiverweise, also dafür war ich wiederum nicht alt und weise genug. Man geht einfach, wenn du so einen Erfolg hast und weltweit 12 Millionen Platten verkaufst und in zig Ländern in die Charts gehst und das über fast ein halbes Jahrzehnt, will man vielleicht nicht glauben, aber man denkt tatsächlich, es wird so weitergehen. In irgendeiner Form. Irgendeiner Form. Vielleicht nicht mehr so frenetisch und hysterisch, wenn man, aber es
geht weiter.
Das ist jetzt der Weg und es wird jetzt alles seinen Lauf nehmen. Und dann kam es natürlich nicht so. Dann ruft dich keine Plattenfirma an und sagt dir irgendwie, wir machen aus dir den neuen Robbie Williams oder den neuen Justin Timberlake.
Sondern man steht erstmal da.
Und du bist im Höchstfalle der Ex. Du bist der Ex von der Boyband, du bist der Ex von...
Das ist ja, glaube ich, bis heute zum Teil, ne? Das versteht Ex.
Ja, der Ex von Lena Gerke, der Ex, also, und auf einmal denkst du, ah, okay. Alles klar, das ist jetzt also mein Vermächtnis. Dafür habe ich jetzt ein halbes Jahrzehnt so hart gearbeitet und so viel Erfolg gehabt. Aber ja, und du fängst nicht nur bei Null an, sondern teilweise auch bei Minus Null, weil anonyme Leute, die neu in die Branche kommen, sind neu. Man hat eine relativ unvoreingenommene Haltung denen gegenüber. Wenn du aber in einer Boyband namens As Five warst und dann noch mit all den anderen Dingen, die da so am Rande irgendwie am Start waren, dann haben ja Menschen gar keine unvoreingenommene Haltung mehr. Das heißt, du bist im Höchstfalle, wie gesagt, irgendwie der Ex von der Ex aus der Boyband. Ist auch nur so ein Schönling, der nicht viel kann. Also das sind so die ganzen Sachen, mit denen musst du dich dann abquälen. Und so war es auch bei mir.
Und ich glaube auch, dass du, also so wie ich dich jetzt all die Jahre erlebt habe, ich glaube, dass du auch ein sehr fleißiger und ein sehr perfektionistischer Mensch bist, oder? Du bist schon sehr, also du willst schon immer auch das Optimum herausholen. Ich glaube auch bei deiner Arbeit als Songwriter, aber eben auch als Sänger.
Ja.
Ist ja, also so würde ich dich einfach einschätzen, dass du schon sehr Gas gibst und auch willst und auch erfolgreich sein willst. Also ich glaube, du bist kein Mensch, der gemacht ist, irgendwie für die dritte Reihe und so vor sich her dümpeln. So, also so wirkst du, glaube ich, nicht, dass dich das dauerhaft erfüllen würde.
Ja, also da hast du recht. Also ich habe von klein auf irgendwie in meiner DNA verankert war und das kommt natürlich auch durch Eltern, allen voran meiner Mutter.
Mhm.
Auch das ist ein Thema im Buch, so dieses damals Selbsterklärende, im Nachhinein betrachtet so komplett einzigartig eigentlich, dass du ein Elternhaus hast, was zwar sehr unkonventionell ist oder war in dem Falle, aber dennoch, wo der Support so stark stringent am Start war, dass überhaupt ein Kind in meinem Falle, also das war ja schon so mit 7, 8 Jahren, überhaupt so diese Bestätigung bekommt, dass es okay ist, nach den Sternen greifen zu dürfen.
Ja.
Weil wenn du dann älter wirst, dann merkst du es nicht nur an anderen Eltern, sondern du merkst es sogar auch an dir selbst. Du stellst dir selber die Frage, okay, wenn du jetzt ein Kind hättest und dein Kind sagt dir mit 8, 7 Jahren, es will mal Popstar werden, dann kann ich dir nicht mal ehrlich sagen, wie ich damit umgehen würde. Aber meine Eltern, also allen voran auch meine Mutter, die schulische Ausbildung war die oberste Priorität, also ohne Abi ging bei uns gar nichts.
Ja, kenn ich.
Aber losgelöst davon war alles möglich und wurde alles gefördert.
Mhm.
Und das ist Key und das ist Schlüssel. Und um auf deine Frage jetzt zurückzukommen, das hat mir das Selbstbewusstsein gegeben, um bis heute erschreckenderweise immer noch sagen zu können, na, wenn ich es mache, dann richtig.
Mhm.
Und natürlich, ich will das Maximum rausholen. Und wenn es am Ende irgendwie nur für eine kleine Halle reicht, oder dann ist es in Ordnung. Aber ich ziele doch nicht auf Reihe 3 oder 4.
Ja, kenne ich. Also ich fühle das sofort, weil bei mir war es auch, bei meinen Eltern war alles möglich, während andere gesagt haben, oh, Journalistin, schafft ja keiner, selbst meine Lehrerin. Meine Eltern immer, nein, wir glauben an dich, wir supporten dich, komm in die Spur. Und bei mir ist es halt auch so ähnlich wie bei dir. Ich mag halt keine halben Sachen. Also entweder mache ich es ganz und so 100% Leidenschaft, weil manche das ja auch immer so als Schwäche sagen, so, oh naja, aber die hier ist ja nur so perfektionistisch. Aber ich finde, man kann diese vermeintliche Schwäche, ist eigentlich auch eine große Stärke von einem.
Ja, also genau, ich kann nur jedem Menschen da draußen empfehlen, der irgendwas im Leben reißen will, egal was, geh auf das ultimative Maximum, denn Flexibilität und dich anpassen musst du sowieso in dem Prozess.
Ja.
Ich meine, dieses Business auch gerade ist ja ein durchgehender Kompromiss. Also wenn ich jetzt rein nur das machen würde, wonach mir wäre und so wie ich es mir vorstellen würde, dann hätte ich vielleicht eine 6-monatige Karriere höchstenfalls gehabt, wenn überhaupt. Es ist ja, du musst dich ja mit so vielen Dingen zufriedenstellen, runterschlucken, Dinge verkneifen,
ja.
Und das ist einfach mal das Geschäft.
Und mach hier und geh zu TikTok, genau. Und Social Media und vergiss
auch
das nicht. Und
auch das, ich meine, ich bin jetzt seit geraumer Zeit, seit ein paar Monaten offiziell Hardcore-TikToker.
Und wie findest du es? Jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs
Herz.
Ganz
ehrlich, mittlerweile, also es ist jetzt, ich kann nicht sagen, dass es mich erfüllt.
Okay.
Aber hättest du mir vor ein, zwei Jahren gesagt, dass es mir zumindest ein bisschen ja. Spaß machen würde, hätte ich dich für verrückt erklärt.
Und glaubst du, ich hätte vielleicht auch noch Spaß? Ich überlege, ob ich mich da anmelde noch. Aber wenn ich das jetzt von dir höre, also vielleicht
doch,
ein bisschen so.
Doch,
durchaus.
Ich glaube, ich bin dafür das Paradebeispiel, weil für mich war das ja Blasphemie. Also für mich war das so, was
für
ist
mich
das?
Auch.
Das hat aber dann irgendwann mal, und auch das ist, glaube ich, wichtig bei einem Künstler, egal wie lange er schon dabei ist, manchmal muss man nachgeben und auch Dinge einfach anerkennen, auch wenn sie vielleicht nicht den eigenen Geschmack entsprechen. Aber es ist nun mal so. Und wenn du siehst und merkst, dass selbst Menschen 20 Jahre älter als du nicht an den sozialen Medien vorbeikommen und diese bedienen müssen, weil es einfach mittlerweile der wichtigste Kanal ist, dann wer bist du dann zu sagen, ich mache es nicht?
Eben.
Ich meine, Roland Kaiser postet auch gefühlt jeden Tag einen Beitrag. Gut, ob er das jetzt selber macht, I doubt it. Er nimmt es wahr, ja. Er nimmt es für voll und das muss ich somit auch.
Ja, und Roland Kaiser, ich meine, der mag nun wirklich diese ganzen Social-Media-Zeug privat nicht, wenn er sich's aussuchen durfte. Aber ich glaube, da müssen wir alle durch.
Also da
müssen wir alle durch.
Zumindest wenn wir irgendwo
stattfinden wollen,
dann
leider
kommen wir nicht
drum rum. Und bevor wir gleich über dein Album noch reden, würde ich einmal noch über deine Biografie, Tarik und ich. Ich meine, eine Biografie steigt und fällt ja auch immer ein bisschen mit dem Namen. Und ich glaube, darüber macht man sich ja auch mit unter anderem am meisten Gedanken. Mhm. Wie nenne ich die? Was war da bei dir, Tarik und ich? War das so ein gesetzter Name? Ist dir das als erstes das aufgefallen? War das lange überlegt? Kam die Idee von extern? War das deine? Wie ist das entstanden? Weil es klingt ja auch ein bisschen bipolar, passt aber jetzt auf deine Vita sehr gut. Das hat so, also ich finde den Namen unheimlich sexy, ist jetzt ein komisches Wort, aber weil es klingt so ein bisschen bipolar, aber irgendwie macht es auch gleich deutlich, was du, glaube ich, sagen willst damit.
Ja.
Nämlich Tarik und ich, also du bist ja nun mal Tarik, aber eben auch noch eine andere Person, so im weitesten Sinne.
On point, genau richtig aufgefasst. Genau diese Anmutung soll es auch hervorbringen. Und wenn du mal richtig raufschaust, man denkt immer instinktiv, es ist meine Hand, dann guckt man näher drauf, ist eine Frauenhand.
Ja.
Und ich meine, ein bisschen kennst du mich ja schon mittlerweile. Wie soll ich es am besten formulieren? Doch, es ist einfach so, wie es ist. Ich mag es anzuecken.
Ja.
Ich mag es zu polarisieren. Ich bin jetzt keine Krawallnudel.
Also so habe ich dich auch nie erlebt in all den Jahren.
Das bin ich nicht. Aber ich mag es so immer so ein bisschen über den Rand, über die Grenze.
Nicht so in der Masse mitschwimmen.
Genau, das mag ich und ich spiele auch gerne damit. Bei so einem Titel, der natürlich von mir kommt, kann man sich viel denken. Gerade auch in Verbindung mit der visuellen Abbildung.
Ja.
Alter, wer ist Tarik? Ist das vielleicht sein Freund, sein Partner?
Ja.
Ist das hier ein Outing?
Weil ich glaube, viele immer noch nicht wissen, ne, dass Tarik dein Name ist.
Läuft Jay privat in Drag rum und hat deswegen Nagellack.
Ja, stimmt.
Und das sind so Dinge, da sollen Leute rein interpretieren und da sollen Leute sich ihren Kopf zerbrechen, bestenfalls. Fakt ist, Tarik ist mein wahrer, echter Name. Tarik ist der Name, nach dem ich mich immer noch natürlich benenne. Freunde, die mich schon lange kennen, Familie sowieso immer noch nennen. Und es gibt einen sehr speziellen Grund, wieso überhaupt aus Tarik J wurde.
Das wollte ich dich gerade fragen. Wie kam damals die Überlegung, Tarik J kam? Weil Tarik ist ja auch ein wunderschöner Name. Also
ich liebe meinen Namen und ich bin, ja, traurig ist vielleicht falsch ausgedrückt. Ich war mal sehr traurig, aber ich habe es mittlerweile akzeptiert. Es kam überhaupt keine Entscheidung auf oder keine Überlegung. Das wurde mir im Nachhinein, muss man einfach klipp und klar sagen, aufgezwungen. Ja. Also wirklich aufgezwungen.
Okay.
Ich wurde mehr oder weniger erpresst.
Ach,
ja.
Was wahrscheinlich ja auch in dem Buch steht.
Das steht
wir wollen
in dem
ja
Buch.
Auch mal teasen. Ich werde es ja
das
jetzt
steht
dann lesen,
in dem Buch,
aber
genau.
Zu Hause,
es hat,
schwer.
Es hat natürlich mit As5 zu tun und meiner Rolle in As5. Es hat viel mit Zeitgeist zu tun.
Auch mit Brite
also,
vielleicht, ne? Du wurdest ja auch bei As5, der Brite der Band.
Richtig,
so.
Auch das
Tarik,
wird auch noch erklärt, aber es hat viel mit der weltpolitischen Situation zu dem Zeitpunkt. Wir reden von 2003 circa. Also
wir
da kann man
wissen,
sich vielleicht schon ein bisschen denken, was da los war.
Ja.
Und dann wurde quasi mehr oder weniger ein Ultimatum mir gestellt. Du entweder klingst du jetzt internationaler oder
eben Okay, Wahnsinn. Aber du hast trotzdem dich dazu entschieden, den Namen beizubehalten. Was ich auch, du hast dich wahrscheinlich auch dann so ein bisschen dran gewöhnt.
Und ich sollte ja ursprünglich einen komplett anderen Namen haben, also auch nicht mal meinen Nachnamen.
Ah, komplett nochmal.
Komplett.
Also hat sich ein bisschen durchgesetzt.
Weil auch Kahn eigentlich auch nicht zu tolerieren war. Und da habe ich selbst mit 21 Jahren, es war ja vor As5, ja, auf dem Weg dahin quasi, habe ich dann glücklicherweise, wie in gewissen Instanzen auch danach an verschiedenen Stellen, habe ich dann irgendwann mal wirklich gesagt,
Halt, Stopp.
Reicht. Hier und nicht weiter. Okay. Das geht nicht. Allein schon wegen meinem Vater. Und das konnte ich glücklicherweise durchsetzen.
Zum Glück. Und ist es bei dir aber wie bei GZSZ-Darstellern, du hörst auf beide Namen?
Also ja,
du hörst,
auf jeden Fall.
Wenn man Jay ruft, drehst du dich um, wenn man Tarik, drehst du dich auch um, du bist bei keinem jetzt verwirrt.
100%. Also okay. Das ist irgendwie, scheint bei mir sowieso generell so ein bisschen so Thema zu sein, auch so was die Sprachen betrifft. Also ich habe wirklich, wirklich, ich weiß, sagen viele, um sich vielleicht ein bisschen wichtig zu machen,
ja,
bei mir ist es so, ich habe zwei Muttersprachen. Also ich denke und träume und rede sowohl als auf Deutsch als auch auf Englisch. Also das ist...
Ja klar, aber du hast auch beide Staatsbürgerschaft.
Ja, aber die haben auch andere. Aber ja, meine Freundin zum Beispiel, sie ist Halbengländerin, Engländerin, genau wie ich. Ihre Mama ist Engländerin, richtige, waschechte
Britin.
Ist genau
gleich bei euch.
Naja, sie ist nicht Pakistanerin.
Ja, nee, das aber, nicht, auch mit den Engländern.
Ja, Halbengländerin. Aber ich würde trotzdem sagen, dass ihre Muttersprache die deutsche ist. Sie spricht perfektes, einwandfreies, akzentfreies auch Englisch.
Ja.
Aber ich merke ihr an, es ist nicht ihre Muttersprache.
Okay.
Und bei mir war das anders. Ich glaube, das liegt auch an meiner frühesten Kindheit und wie zu Hause gesprochen wurde. Weil da war das halt ein Mischmasch. Also es war wirklich so irgendwie, open the fenster, please. Also es war...
so wie die Jugend heute spricht.
So wurde den ganzen Tag das gesprochen.
Weird. So, diese ganzen Mix-Worte jetzt. Genau, das ist ja wieder gerade angesagt.
So haben wir damals gesprochen. Also im Endeffekt habe ich irgendwie mit 3-4 Jahren zu Hause schon weitaus besseres Denglisch gesprochen als Mark Twensey nach 25 Jahren Aufenthalt in Deutschland. Aber so bin ich aufgewachsen. Und deswegen habe ich zwei Muttersprachen.
Und Pakistanisch sprichst du aber nicht? Oder vielleicht ein paar Worte?
Urdu heißt es, nicht Pakistanisch. Es gibt kein Pakistanisch.
Ah, ja,
die
so
pakistanische Sprache heißt Urdu.
Mir hat ja mal jemand empfohlen, dass man da unbedingt hinreisen soll. Ich habe zu Hause tatsächlich einen Reiseführer über Pakistan in einem Restaurant bekommen.
Ja.
Und der hat gesagt, du musst da mal hinreisen. Man denkt auch so, oh, Pakistan, ja, was soll denn da schon sein? Und dann habe ich das zu Hause durchgeblättert und dachte, Wahnsinn. Ja. Das mit der Sprache, soweit kam ich noch nicht. Mich erstmal mit den geografischen Sachen beschäftigt. Also unheimlich spannendes Land auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Ich war noch nie dort.
Sprichst du Worte davon auch?
Nicht wirklich. Also ein paar Ausdrücke und nochmal ein paar Worte, aber von sprechen kann man da nicht reden, nein.
Aber gut, du kannst perfekt Englisch, damit kommst du ja immer schon mal sehr weit.
Englisch, Deutsch, ja. Und ich war auf dem französischen Gymnasium in Berlin, das heißt...
un peu français.
Bien sûr. Muttersprache da definitiv nicht, aber das ist schon recht gut noch, erschreckenderweise. Wir waren jetzt vor einiger Zeit wieder in Paris, dann waren wir in Kirvilla für eine Aufzeichnung irgendeiner französischen Show von einem gewissen Robin Leon und da musste ich Französisch reden und war erschrocken, auf einmal so dieses Muscle Memory.
Dann kommt es wieder alles,
ne? Es war da.
Plötzlich, bei mir auch.
Ja, ja, es war einfach da und das war ein schönes Gefühl.
Beruhigend, dass es hier irgendwo noch abgespeichert ist, was man mühselig alles gelernt hat.
Naja, es war ja nicht so wie auf einer anderen, da sag ich mal, deutschen Oberschule, wo du einfach das als Fremdsprache hattest. Du musst verstehen, ich habe ab der siebten Klasse, also ab der fünften Klasse wurde ich da eingeschult.
Ja.
Also nach vierte ging es dann ab fünfter Klasse fünf auf das französische Gymnasium und ab der siebten Klasse waren alle Klausuren und Arbeiten auf Französisch.
Komplett?
Ja. Also ich habe Texte von Latein und Altgriechisch auf Französisch und im Reverse übersetzt. Wenn du mich jetzt fragst, wie habe ich das damals gemacht,
weißt du es nicht mehr.
Kann ich dir nicht ansatzweise erklären, wie ich das gemacht habe.
Aber ich kann mich auch nicht mehr erinnern, wie ich französische Klausuren geschrieben habe, auch Spanisch ja dann noch im Nachgang. Und dann bin ich durcheinander gekommen, manchmal mit einzelnen Worten, weil es ja sehr ähnlich ist. Und dachte ich so, wie hat man das eigentlich alles geschafft
eine
in seinem...
Biologie- oder Chemie-Klausur auf Französisch?
Ja.
Es ist wie, als würde ich über einen fremden Menschen reden. Ich kann ihn nicht. Ich muss in so einem Tunnel gewesen sein.
Aber du hast es geschafft.
Ich habe es irgendwie geschafft.
Von daher, man geht in der Schule an seine Grenzen. Und gutes Stichwort, bevor wir zum Album kommen, Partnerin. Ich kenne ja Jessie und dich jetzt ja auch schon sehr lange, weil ihr ja auch schon sehr lange zusammen seid. Sieben Jahre. Und da wirst du natürlich jetzt ja auch immer gefragt, nur wie sieht's denn aus, Kinderheirat? Die üblichen Fragen, die ja kommen. Sind das so Fragen, wo du so denkst, also Leute, lass doch mal unser Tempo, es geht mir auf den
Kümmert
Keks.
Euch um euren
eigenen ja, aber ich finde es wirklich sehr, ich meine, ich mache den Job auch, die Fragen stellt, aber ich denke immer so, Leute, es ist auch ein bisschen anmaßend, gerade Frauen zu fragen, Und ich kenne es aus meiner, aber jetzt ist er ein bisschen, bald ist aber spät, ne, mit dem Kind.
Ach, Jessie, also, glaube ich, könntest du die Frage so oft stellen, wie du wollen
ja,
würdest.
Ja, die will
weil,
auf jeden Fall. Ich sah genau. sie ja beim Brunch von deinem Team 5 Kollegen Daniel beim Thema Kinder, die Augen, das hat alles gesagt. Ja. Ich sage, okay, Mutter wird sie safe. Also ja, das sieht man einfach, weil ich glaube, sie wäre irgendwann
um
an einem Punkt,
ja,
wo
ja.
sie sagt, mein Leben ist nicht erfüllt. Gibt ja so 100%. Viele. Aber dann bist du ja quasi im Zugzwang.
Ich bin definitiv im Zugzwang, aber ich finde es wirklich erschreckend. Wahrscheinlich ist es generell so, aber irgendwie habe ich das Gefühl bei mir, dass man nicht erzwingen will, aber man fordert das so förmlich, so nach dem Motto.
Immer. Man fordert immer, das immer. Ich kenne das von meiner letzten Beziehung, die ging 6 Jahre ab so 3-4 Jahre haben wir immer die Frage gestellt bekommen, nee, aber jetzt müsst ihr mal bald zusammenziehen, ne? Wo ich gesagt habe, warum muss ich denn aber? Uns geht's ja mit den zwei getrennten Wohnungen eigentlich ganz gut so. Ja. Ne? Aber ja, jetzt müsst ihr doch aber zusammenziehen, weil das muss ja irgendwann mal den nächsten Schritt geben. Ich mal denke, schön, dass die Außenwelt das doch immer weiß. Ich meine, heiraten ist ja, manche heiraten ihr ganzes Leben lang nicht und sind
das
glücklich.
Das stimmt.
Aber dein Statement war ja ganz gut, du hast gesagt, der Punkt wird irgendwann kommen und eigentlich bist du schon ein bisschen positiver dem Thema Heirat zugewandt mittlerweile.
Total. Also ich hätte es nicht gebraucht.
Ja.
Aber eine Heirat ist ja eine Entscheidung aus Liebe und in dem Falle wäre es tatsächlich eine Entscheidung aus Liebe, weil auf irgendeine andere Entscheidung würde sie nicht basieren. Aber wenn du einen Menschen hast, mit dem du so lange zusammen bist und den du auch so sehr liebst und du merkst, dass es diesem Menschen so wichtig ist, dann relativieren sich die Dinge relativ schnell.
Ja. Und ihr seid auch, also ich finde, ihr seid auch gemacht füreinander. Also man sieht es auch, dass es bei euch eigentlich einfach nach 7 Jahren, dass da sich zwei gefunden haben, die zusammengehört. Also du würdest wahrscheinlich schon sagen, das ist die Frau deines Lebens, oder? Kannst du dir vorstellen, dass da jetzt jemand anderes kommt, nur rein theoretisch?
Nein.
Das fühlt sich schon nach, ich sag mal, diesem berühmten, wonach ich ja auch noch suche und wonach ja manche Menschen ihr ganzes Leben lang suchen, aber dieses Angekommen.
Das kann man, also milde ausgedrückt auf jeden Fall bei mir mindestens so betiteln. Ich habe dir vorhin erzählt, so greif nach dem Stern und nach dem ultimativen Optimum. Aber ich weiß für mich und das schon seit langem, also da finde ich A, niemand Besseres, aber B, auch niemand, der so kompatibel mit mir ist und vor allem so viel Verständnis, nicht nur ein Verständnis aufbringt, auch so viel Anteilnahme. Mhm. Also ist ja eine Sache, Verständnis für so einen Verrückten zu haben, wie ich es bin. Aber wenn du dann auch noch Anteilnahme zeigst, also dich auch involvierst und Interesse zeigst, mehr Glück als Verstand, Annika.
Ja,
mehr
wirklich Glück
als Verstand.
Ja, und auch, dass es bei ihr schon so endgültig, weil sie ist ja, euch trennen ja einige Jahre, glaube ich, ne? Ich vergesse immer den Altersunterschied.
Ach, weißt du, die 15,5 Jahre.
15 sind es tatsächlich immer. Wenn man euch zusammen erlebt, für mich sind ja auch Alters, ich bin ja immer so alterslos, weil ich immer so denke, das ist so deutsch, diese Zahlen, muss auch immer in Klammern stehen, wie alt man ist.
Ja.
Ich finde immer, wie Leute im Zusammenspiel wirken, weil 15 klingt ja schon viel, aber
ist
auch sie wirkt angekommen, obwohl sie ja noch in einem viel jüngeren Lebensabschnitt
Total.
Ist.
Total, ganz andere Generation.
Ganz andere Generation ja auch, muss man ja wirklich so sagen. Ne?
Aber irgendwie glücklicher Weise, wenn wir zusammen irgendwo sind und Leute uns wahrnehmen oder zum ersten Mal kennenlernen, ist das zum Beispiel nie irgendein Gedanke, also nach dem Motto, oh, das ist aber hier so ein
recht ungleiches
Paar, so Wendler-Laura-mäßig, sag ich jetzt mal, das haben wir Gott sei Dank nicht. Sie sieht halt viel älter aus, also Quatsch.
Oder du 10 Jahre jünger halt, ne?
Ja, das war die Vorlage.
Da wird man auch nur reingedroppt, wenn man es wirklich in Zeitungsartikeln liest, wo es in Klammern steht, netterweise, damit das ja auch keiner vergisst.
Ich habe letztens beiläufig einen Bericht gesehen über Lothar Matthäus und habe gar nicht gewusst, er eine neue Partnerin, Verlobte.
So, okay.
38 Jahre jünger.
Ach, ist das so?
Ja.
Das fällt einem manchmal erst auf, wenn man es in Klammern sieht dahinter.
38 Jahre jünger. Dann habe ich wirklich mir die Zeit genommen und gegoogelt, wie alt Lothar ist.
Ja.
Ich glaube, er ist 63. Das heißt, die wird 24, 25 sein.
Ja, aber das sind dann schon wieder Konstellationen, wo ich, also da...
Verstehst du? Und genau das ist so der Punkt. Dann denkst du dir auch, okay, wie urteilt man überhaupt? Aber da finde ich... Das ist too much. Also gewisse Grenzen gibt es schon.
Ja, und ich weiß auch nicht, wie man da noch auf einen gemeinsamen Nenner kommt. So, also ab irgendwann wird es halt auch komisch mit dem, da ist man so viele Jahre dazwischen, dass ich auch nicht weiß, wie da die gemeinsamen Gesprächsthemen und die gemeinsame Ebene da sein soll.
So sieht's aus. Und wenn man sich auch die Vita im Sinne von Partnerin bei ihm auch anschaut, glaube ich, ging es auch nie wirklich um einen gemeinsamen Nenner. Egal, anderes Thema.
Aber das ist ein anderes Thema. Und bei dir ist es ja auch, du bist ausgetobt auch. Ich meine, das wird auch in deiner Biografie stehen, habe ich schon im Dings gelesen, die wilde Bäume. Die wilde Zeit, auch mit Frauen hat er sich ausgetobt. Bin ich auch sehr gespannt auf diesen Kapitelabschnitt. Erwartet mich das auch, ja? Ist jetzt nicht dann nur irgendwie ein Dreizeiler oder so, wenn ich es lese.
Also erstens dreht es sich da nur zu einem Bruchteil um As Five, weil du hast ja am angefangen so über die Boyband-Zeit. Ja, sicherlich ein substanzieller Part in diesem Buch, aber bildet vielleicht ein Zehntel, wenn überhaupt.
Okay. Der Rest sind Sex, Drugs, Rock'n'Roll.
Nö, auch alles, aber auch sehr, sehr, sehr tiefgründige, komplexe Themen, die bis in die früheste Kindheit zurückgehen. Und dann natürlich Pre-Us 5, Post-Us 5 bis heute.
Bis Team 5, die finden auch einen
Team 5 findet auch statt, ja. Aber
am Rand.
Das ist, ja, am Rand, das ist eigentlich ein sehr, zur Abwechslung ein sehr entspanntes Kapitel. Also es wird halt ein bisschen ruppiger und interessanter hinsichtlich meinen Ex-Kollegen von damals, weil darüber erzähle ich natürlich auch.
Stimmt, das war ja am Anfang auch noch ganz anders. Ja.
Genau. Und
die Besetzung.
Ja, aber ansonsten gibt es viel zu erfahren.
Ja, also ich werde es, glaube ich, wirklich lesen. Ich mag ja Biografien. Ich finde, du hast doch mit diesen Lieben und Lügen meines Lebens, ja, da hast du auch schon, habe ich gedacht, na, da hat er doch extra noch einen Eyecatcher eingebaut. Weil, ja, Lügen meines Lebens, da sagen doch alle, oh, wo hat er denn gelogen? Das möchte ich jetzt wissen.
Genau.
Das ist ja
wo hat er gelogen? Oder
andere.
Wo wurde gelogen? Oder wo haben andere You never know.
You never know.
Es bietet Interpretationsfläche.
Das ist auch eine Nachricht von mir, wie ich gelesen habe. Wehe hier, das ist, ich erwarte viel.
Diejenigen, die es schon gelesen haben, wirklich ausnahmslos, ja, egal welcher Generation, sagen, also, und das ist wirklich, glaube ich, das größte Kompliment, was du bekommen hast. Es liest sich so einfach von der Hand gefühlt, und B, sie konnten es nicht wegpacken. Sie mussten immer weiterlesen,
wie es weitergeht.
Okay. Und das ist natürlich eine Riesenbestätigung und das freut mich natürlich sehr.
Okay, also Tariq und ich, Jay Kahn, die Biografie, da werden wir viel erfahren, unbedingt lesen.
Bald verfilmt.
Und dann kommt zum, Sebastian Fitzek hat das auch nicht gewusst vor vielen Jahren, wo das mal endet, ne? Ich war
Greif
dabei bei der Entstehung
Sternen.
Der Therapie. Jetzt
Greif nach den Sternen.
Ist das eine Erfolgsgeschichte.
Think
und,
big.
Und du denkst natürlich zum 20-jährigen Bühnenjubiläum, ach, Biografie hier, da kommt auch gleich noch ein Soloalbum auch noch um die Ecke, Jay Kahn, verdammt. Ja. Da würde ich gerne mal wissen, verdammt, ne? Ja. Wie kamst du auf den Titel verdammt? Weil verdammt ist ja auch so, habe ich schon so gehört, so, na, verdammt. Verdammt ist ja eigentlich ein negatives Wort. Dann denke ich mir, naja.
So wie Lügen.
In Kombi mit was ist es wieder ein gutes? Also warum verdammt und Ausrufezeichen?
Genau deswegen, Annika.
Okay.
Damit man sich den Kopf zerbricht.
Und denkt,
was geht wieder mit dem ab und was ist los beim. Nee, verdammt, ich finde, also erstens.
Und eine Single heißt so.
Eine Single
ist natürlich
heißt so,
immer klar.
Ja, war ja auch glücklicherweise eine sehr erfolgreiche Single. Aber das Wort knallt. Und ich bin so jemand, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Asset bei Künstlern. Ich bin zwar einerseits sehr verkopft, aber wenn es um so eine Dinge geht, bin ich sehr intuitiv und gehe da voll nach meinem Gefühl und sage, ja, fühlt sich gut an, go. Ja. Nicht hinterfragen,
sondern
nicht
gleich machen. Okay.
Zumindest erstmal so hinstellen. Und wenn du dann nach 2-3 Tagen immer noch merkst, ja, lassen.
Okay.
Nicht mehr anrühren, nicht mehr hinterfragen.
Also den ersten Impuls, was man ja auch mal sagt, Bauchgefühl lassen und nicht noch den Kopf dann 3 Tage später einschalten lassen.
Ein Song auf dem Album heißt Bauchgefühl. Also
also das Bauchgefühl ist ja das, worauf man hören soll, eigentlich,
genau,
im besten Fall.
Verdammt bezieht sich ja auch auf, also es kann verdammt lang, verdammt schön, verdammt viel, verdammt exzessiv, verdammt krass.
Verdammt böse.
Ja.
Es kann mit allem kombiniert werden, ne?
Genau.
Ja, und die Single kennen wir ja auch, dieser Kurs, also hast ja auch vieles schon veröffentlicht. Und ein Duett, ich habe ja schon mit einer Kollegin darüber gesprochen, mit Anna-Karina Wojcik.
Ja.
Frivoles Thema, da wird ein Dreier besungen. Das hatten wir auf Mallorca nämlich im Mai schon, da habe ich ja mit der Anna ihr Album-Fact geschrieben und dann ging es um den berüchtigten Dreier mit Jay Kahn, aber musikalisch mit dem Dreier. Wie war das? Wie kamt ihr auf die Idee? Ich meine, ich finde, Schlager kann das. Mehr als je zuvor.
Ja, dann gehörst du aber zu den wenigen.
Ich finde, man kann auch mal einen Dreier besingen und ich möchte gar nicht wissen, wie viele auch einen haben in echt. Aber wie war die Zusammenarbeit mit Anna?
Ich sehe das übrigens genauso wie du, aber ich muss dir sagen, bevor ich jetzt über Anna rede, ich war so benommen und erschrocken, als ich dann mit dieser Nummer dann kam und so Leute aus der Branche, Industrie, ob jetzt ein paar Kollegen im Radio, von der Plattenfirma, alle wirklich entsetzte Augen.
Wirklich?
Blasphemie.
Und ich bin, glaube ich, anders als die.
Ja, und ich dachte so, und normalerweise habe ich eigentlich immer so einen ganz guten Indikator und Riecher, weil ich dachte, 2,25, ich meine, die Schlagerwelt ist mal, milder ausgedrückt, recht bunt unterwegs,
und was
ja
Kaiser
auch gut
macht,
ist.
Nach du, deine Freundin
der Kaiser
und ich,
darf,
auch so.
Der darf ja fast alles.
Aber er hat auch einen Shitstorm geerntet, dafür muss
hat
man
er
natürlich
auch? Sagen,
ja,
gar
die Leute waren nicht begeistert, dass
so.
Der Kaiser über einen, aber da war eher so dieses, wie kann denn ein 70-jähriger Mann über einen Dreier singen? Da sind wir wieder bei den Schubladen.
Oh Gott.
Aber ich denke mir so, ihr seid ja im besten Alter und ein Dreier, ich meine, ist ja ein Thema, was durchaus auch in Beziehungen schon aufkam.
Ich hätte nie gedacht, dass das das in der heutigen Zeit, wirklich? Vor 20 Jahren maybe,
ja,
aber in der heutigen Zeit nach LGBTQ und dem Gendern und schieß mich tot und Liebe ist Liebe und hätte ich nie gedacht, da dachte ich, oh Gott, ist das vielleicht zu konservativ und zu lahm?
Sie, du und ich.
Genau, und nein, ist nicht so, aber... Das wiederum hat mir dann gefallen. Ich war sehr froh, als dann diese Reaktion hervortrat, weil das hat mir gezeigt, okay, da hast du wieder mal in irgendwas, diesmal unbewusst, reingestochert. Das
hätte ich nicht gedacht.
Nee, hätte ich auch nicht gedacht.
Danke für diesen Hintergrundblick. Ich habe da gedacht, das ist, und ich finde es ja noch schöner, überhaupt dass es nicht. Sie, du und ich ist, weil ja oft immer in Dreierthemen ja dieses typisch klassische zwei Männer und eine Frau und ihr noch dieses Sie, du und ich, wo die Frau vielleicht ja dann auch mal sagt, ach Schatz, vielleicht nochmal mit, das finde ich noch
so
schöner.
Und das gut, dass du das ansprichst, dass als ich für mich beschlossen hatte oder habe, dieses Thema anzugehen, war das Erste, was mir von vornherein klar war. Also es müssen zwei Frauen, ein Mann, und inhaltlich, wenn man sich den Song in Gänze anhört, geht es mehr von ihr aus.
Genau.
Und das, finde ich, ist ein sehr wichtiges Statement und das war mir persönlich auch sehr wichtig. Ja, und wie es dazu kam...
Ich meine, ihr seid im selben Management,
klar. Wir sind im selben Management, aber ich kenne auch Anna schon seit einigen Jahren und man ist immer über den Weg gelaufen und war sich auch immer sehr sympathisch. Und irgendwann mal kam sie dann auf mich zu und meinte, Jay, was meinst du, ein Duett oder so? Ein Duett. Wäre doch mega toll. Und hat mir natürlich geschmeichelt. Und fand ich, ja, gut, aber dann halt gleich schon, ne, der Stratege, Marketingmensch Kahn, ja gut, Anna, aber dann können wir jetzt nicht einfach nur über irgendwie den blauen Himmel und die Sterne irgendwie singen, wir brauchen schon irgendwie einen Knaller. Und dann hatte ich parallel in einer Songwriting-Session in den Hansa-Studios in Berlin, habe ich dann diese Nummer geschrieben und die Nummer hatte erstmal einen anderen Titel. Das heißt, die Melodien waren alle so, wie sie jetzt sind, aber der Titel war anders.
Okay.
Und der Titel war so lahm, also lyrisch, dass ich gesagt habe, Freunde, wir haben einen richtig geilen Song. Aber dann bin ich mal kurz rausgegangen, weil es war eine Songwriting-Session. Das heißt, in mehreren Studios ging dann gerade was ab und ich habe dann an mehreren Songs mitkollaboriert. Ich habe gesagt, macht mal kurz weiter. Papa geht mal kurz raus und checkt mal anderweitig die Lage. Und dann kam ich zurück und dann hatten sie diese Zeile.
Mhm.
Und ich dachte erstmal, es wäre ein Witz. Ich sage, Freunde, erstens lasch und zweitens, könnt ihr euch vorstellen, dass ich so, also die Zeile war,
ja?
Ich wollte es jetzt eigentlich nicht sagen,
doch,
weil du wirst sofort an etwas anderes denken, weil das gehört, kam auch noch dazu, wo ich gesagt habe, seid ihr eigentlich komplett verrückt.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Wann, Baby, wann? So, und das kennen wir doch von Marianne Rosenberg.
Ja.
Wann, Baby, wann. So, und diese Nummer
würde
heißt...
Würde ich auch nicht damit assoziieren. Wann, Baby, wann.
Ach, interessant. Aber die Nummer geht ja, sie, du und ich, ne? Da.
Also ich finde, das Thema würde ich bei dem Titel nicht assoziieren.
Ach so, ja.
Wann, Baby, wann würde ich und eher ich, denken, wann nee, kommt es denn aus dem Quark?
Thema. Da
ging es noch gar nicht um das Thema.
Ich bin ja jemand, ich gehe voll auf Melodie. Also für mich ist entscheidend...
Bei dir ist es so rum.
Nur Melodie.
Und dann Text.
Ja, aber wenn ich die Melodie habe, kommt automatisch schon so ein Drehbuch. Dann sehe ich schon Filmszenen.
Ach, interessant, ich kenn's oft andersrum.
Nur auf Melodie. Okay. Und dann kam ich rein und dann war es, wann, Baby, wann werde ich mich wiedersehen? Ich so, Freunde, also erstens, zweitens, seht ihr mich irgendwie, wie ich da, nee, hast ja recht. Und abgesehen davon, wann, Baby, wann.
Ja, das kommt natürlich
so,
dann auch durch.
Geht gar nicht. Also ich sag, nein, die Nummer melodisch ist mega stark, aber wir brauchen eine andere Zeile und dann brauchte ich wirklich eine Woche gefühlt und hatte bestimmt 47 Ideen und dann irgendwann mal kam's und dann kam sie, du und ich und dann wusste ich, let's go.
Let's go. Also das Schöne ist, wir hören schon auch viel mitgeschrieben am Album, weil ich weiß, es fand ja hierfür eine Songwriting-Session statt für dich, also wo ja auch, erklären wir nochmal für alle, die es nicht wissen, wo ja auch andere Texter was vorschlagen
sehr gute,
für dich
sehr
und du sagen kannst, ja, nein, nee, fühle ich nicht. Aber jetzt in dem Fall ist es so entstanden, dass du an jedem Song auch immer zumindest beteiligt bist.
Ich habe jeden Song mitgeschrieben und mehrere Songs komplett selbst geschrieben.
Also nichts komplett Fremdes eingekauft.
Nicht eine Nummer.
Sozusagen.
Nicht eine Nummer. Nicht mal die 5
nicht
aus
5. Nicht mal eine Nummer. Okay, krass, das ist echt
doch,
viel.
Eine ist,
weil manchmal
doch,
ist ja eine
doch, es gibt eine Nummer von 20, 19 sind, da ist meine Feder glücklicherweise mit involviert. Und das ist Bauchgefühl. Aber das zeigt ja auch, dass wenn mir eine Nummer richtig zusagt,
du sie nimmst.
Ey, das ist mir so schnuppe, ob der Bäcker von nebenan die schreibt oder du. Wenn es eine geile Nummer ist, dann nehme ich sie. Und Bauchgefühl ist lustig, weil Bauchgefühl, jetzt kriegst du mal einen kleinen Insider von mir, weiß halt keiner, weil das irgendwie erschreckenderweise unterm Radar fiel.
Ja.
Ist eigentlich ein Cover.
Ach echt?
Bauchgefühl kam mal raus von einem gewissen Helmut Angler.
Nie gehört.
Helmut Angler ist auch nur ein, eigentlich nur so ein Pseudoname.
Ja.
Der echte Name von diesem Interpreten ist Tore Schölermann.
Ach,
der Voice-Moderator.
Tore, okay.
Und der hat mal in der Voice-Moderation, stand er dann da und ich glaube Samu Haber und Mark Forster und wie sie alle hießen, saßen dann da in ihrer Jury. Und dann hat, glaube ich, der Samu irgendwann mal zu Tore gesagt, Tore, ey, immer wie du da so stehst, ne, auf deinem Moderatorpodest, in deinem Blazer, du könntest voll der Schlagersänger sein. Und daraus
stimmt,
wurde dann so, ja, stimmt. Und daraus wurde dann so ein Running Gag und das hat sich so verfestigt, dann hat man eine Nummer irgendwie da geschrieben. Und dann hat er spaßeshalber, à la Michael Wendler, sich Helmut Angler genannt, hat ein Video gedreht, okay. Ein relativ billiges Video.
Hat aber keiner mitbekommen, offenbar.
Und hat er veröffentlicht, über Starwatch, ne, ProSieben, okay. Sat.1 Family. Okay. Aber fiel irgendwie komplett unterm Radar. Ja. Und wenn du dir das Video anschaust, ich glaube, das kann man auch online sehen, dann denkst du auch ab Sekunde 1, komplette Verarsche. Dachten die sich auch beim Schreiben. Aber ich habe den Song gehört und gesagt, okay, jetzt nimm mal diese ganze Persiflage weg und die ulkigen Outfits und die Sonnenbrille.
Namen und alles.
Das ist ein mega geiler Schlager. Und ist einer der Fan-Vor-Favoriten, wenn es ums Live gehen.
Echt? Immer noch? Bis
lieben
heute.
Die Leute.
Singst du auch eigentlich auch immer. Ich hör's
lieben
eigentlich immer.
Sie. Lieben sie.
Und, siehst du, Fanlieblinge.
Vielleicht werde ich irgendwann mal nochmal die Nummer zusammen mit Helmut Angler alias Tore Schölermann mal interpretieren.
Das wäre auch eine Idee.
Ja, den Aufruf werde ich auch machen.
Und dann soll er aber sich so nennen, wie er sich auch nennt. Das
ja.
andere ist ja auch ein bisschen albern. Und dann ist ja auch noch As5 Jubiläumsversion drauf.
Ja.
Spielen wir jetzt ja aktuell auch gerade Maria, die 25er Version.
Ja.
Also auch diesen Part deines Lebens, diesen entscheidenden Part deines Lebens hast du auf dem Album veröffentlicht. Finde ich sehr konsequent auch nach 20 Jahren.
Wir feuern alles ab. Wir feuern alles ab. Und wir haben quasi in diesem Popschlager-Solo-Album auch noch ein integriertes Mini-As5 Best-of. Und Maria erstmals auf Deutsch. Die anderen Singles, Just Because of You, Come Back to Me, Baby, Baby Mama, alle vom ersten Album, welches ja auch im Jahre 2005 rauskam. Also
ja,
das waren auch schon bedachte Entscheidungen, die Titel zu wählen. Die habe ich allerdings nur auf Englisch gesungen. Und das war auch ein sehr schönes Erlebnis, mal wieder auf Englisch zu singen.
Glaube ich. Also das klingt auch gut. Du klingst auf Englisch ja halt auch gut. Also so kennt man dich ja auch am Anfang.
Ja,
und da du ja beides genauso gut kannst,
macht immer noch
ich,
sehr viel Spaß.
Glaube ich auf Englisch halt auch immer. Aber wir wissen ja auch, wie schwer das ist. Ich würde dich auch sogar sehen mit englischen Titeln in der
ich
Karriere.
Auch.
Aber ich meine, wir wissen ja, wie schwer es ist, also in Deutschland Songs auf
kannst
Englisch zu singen und irgendwie auch nur
fragst
annähernd.
Sarah Connor.
Ja, dann oder man macht ein Duett mit Ed Sheeran auf Gut Glück und das kann dann vielleicht was werden.
Das
aber
ist eine gute Idee, Annika.
Wir könnten ja Ed mal fragen.
Wieso bin ich darauf
ich
gekommen?
Ich könnte ihn ja vielleicht beantworten.
Ruf ihn doch mal
hast
an.
Hast du nicht mal Lust?
Ja.
So, was Ed meets Tarek. Das wäre doch eigentlich
Ed
ganz schön.
Ed meets Tarek.
Aber ich meine, wir wissen ja wirklich, wie schwer es ist. Also ich meine, mit diesem, selbst eine Sarah Connor, gutes Beispiel, singt mittlerweile Deutsch. Also es ist, Deutschland hat sich da sehr, ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt einen erfolgreichen englischsprachigen deutschen Künstler? Ich kann mich gerade nicht.
Ich glaube so, wenn
im
überhaupt,
Moment
so in dem, im Dance-Bereich oder so, aber
vielleicht.
Sehr, sehr, sehr wenige.
Weil wenn, sind es ja Popkünstler wie Vincent Weiss, Max Giesinger und selbst die sind ja zum Teil
alles
schon
Deutsch.
Im Radio
so,
gedroppt.
Ja.
Also
ja, es ist
sehr,
es ist
wirklich schwierig gerade.
Aber es ist ein repetitiver, wandelnder Zyklus. Also in den 90ern bis, ich sag mal, früh 2000ern war es das Normalste, nicht Normalste, sondern angebrachteste, dass ein deutscher Künstler, der in Erfurt aufgewachsen ist oder Dessau, auch Englisch singt.
Genau.
Heute würde man sagen, sag mal, spinnst du?
Auf gar keinen Fall.
Und dann kam quasi so Anfang der 2000er, so eigentlich zu unserer Zeit mit As5, fing dann so die neue deutsche Welle an.
Mhm.
Juli, Silbermond, Tokio Hotel,
alles.
Sportfreunde Stiller.
Genau.
Und das war, und dann kamen die, ich sag mal, die Liedermacher, die noch,
Songwriter so
gab
ein bisschen,
es aber auch alle schon 20, 30 Jahre zuvor, ob Reinhard Meyer. Also es ist wirklich, du wirst sehen, in 10 Jahren werden wahrscheinlich 80% der deutschen Künstler wieder alle nur Englisch singen. Also ich glaube, es wird sich verändern. Außer es gibt eine politische Auflage, so wie in Frankreich, die besagt, obwohl, gibt es die nicht auch mittlerweile in Deutschland? Dass, ich glaube, in Frankreich war es schon früher
in
so
Frankreich
60%.
Genau,
müssen auf die auf französische Sprache sein.
Genau.
Ich glaube, hier gibt es auch jetzt mittlerweile
ich
seit
weiß
Jahren
es gar
sowas.
Nicht, aber ich weiß, dass ich schon Künstler gehört haben, die gesagt haben, müsste man hier auch mal einführen. Also
ich
gerade
glaube,
auch so beim ESC und so, da ist ja auch immer Frankreich, immer ein französischer Beitrag. Die würden ja da nicht, also die treten ja selten beim ESC an mit Englisch oder irgendwas,
stimmt.
Sondern immer mit ihrer
nicht eigentlich
Sprache.
Auch richtig.
Ich finde es eigentlich auch schön
gerade
beim
ESC. Ne?
Wenn jeder in seiner Sprache, also jedes Land aber in seiner Sprache. Das
ich würde es ja, wieder richtig oldschool machen.
Würdest du mitmachen, ESC, wenn man dich fragt?
Ja, also ich wäre auf jeden Fall blöd genug, das zu tun.
Gut, also 2026, Jaycan. Unsere Zeit ist leider um. Ich könnte noch gefühlt stundenlang, weil du bist so ein spannender Künstler, aber ich würde sagen, wenn ich die Biografie durch habe, dann treffen wir uns nochmal. Ich habe bestimmt viele viele Fragen. Ich werde mir in das Buch die Fragen notieren.
Ich glaube, dann hast du Angst vor mir, Annika.
Oder ich habe dann, oh Gott, meinst du es so schlimm? Naja, ich treffe dich ja in Berlin, Angst habe ich nicht. Ich habe von niemandem Angst. Also lieber Jay, danke für den Besuch hier und bis ganz bald. Viel Erfolg mit dem Album, mit der Biografie. Glückwunsch zu 20 Jahre und auf die nächsten 20 Jahre.
Und auch dir viel Erfolg hier in deinem neuen Zuhause.
In meinem neuen Zuhause und der Auftakt mit dir. Also es läuft doch. Vielen Dank. Bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Tolles Gespräch, macht auch Lust auf die Biografie, also ich werde die auf jeden Fall auch noch ausführlich lesen, sind ja über 400 Seiten, da braucht man ein bisschen Zeit. Danke Jay Kahn für die Offenheit hier und ich freue mich sehr dann auf kommende Woche. Da gibt's dann die letzte Podcast-Folge für 2025 allerdings nur. Da ist dann eine wunderbare Newcomerin zu Gast und dann starten wir natürlich 2026 wieder durch. Viele Künstler haben sich schon angemeldet und bis dahin schreibt uns gerne, schickt uns eine E-Mail, folgt uns in unser App, also die könnt ihr am besten downloaden. Gebt uns ein Like bei Instagram, bei Facebook, ja, und lasst ein bisschen Liebe da, auch auf Social Media. Und wenn ihr mal Fragen habt an eure Lieblingsstars oder vielleicht auch einen Star, der unbedingt mal vorbeikommen soll, dann schreibt uns auch das. Am besten für alle Infos auf antenneschlager.de gehen und ich freue mich, wenn ihr dann kommende Woche wieder mit am Start seid.
Das war der Antenne-Schlager Star Talk mit Annika Reichel. Alle Folgen zum Nachhören jederzeit auf antenneschlager.de und überall, wo es Podcasts gibt.